Diese Folge wird von der EICMA unterstützt, der weltweit bedeutendsten Zweiradmesse in Mailand.
Kurvendiskussion, der Motorrad-Podcast.
Liebe Hörerinnen und liebe Hörer, seit rund 10 Jahren ist die zweite Novemberwoche bei mir fest verplant. Früher noch privat, aber mittlerweile zieht es mich auch beruflich aufs Messegelände im Nordwesten von Mailand, auf die größte Motorradmesse der Welt, die EICMA. Ich bin Ferdinand Heinrich Steige, Redakteur und Podcaster bei Motorrad. Und so langsam wird es auch eine kleine Tradition, dass sich Motorrad-Chefredakteur Uwe Seitz und ich, dass wir uns zwischen Gängen, Büros und Abstellräumen, dass wir herumirren und einen möglichst geräuscharmen Platz für eine Podcastaufnahme suchen. Hallo Uwe.
Hallo Ferdinand.
Aber dieses Jahr haben wir es ganz gut getroffen hier mit diesem Büro.
Ja.
Genau, jetzt dieses Jahr feiert die EICMA ja auch ihr 110-jähriges Jubiläum. Hattest du schon Zeit, dir diese Sonderausstellung anzugucken?
Nein, dafür hatte ich überhaupt noch keine Zeit.
Ja.
Gerade die ersten 2 Tage sind dann immer arg belegt mit Terminen. Man muss mit einer Menge von Leuten sprechen und will natürlich auch mit einer Menge von Leuten sprechen, weil du hast ja schon gesagt, das ist die größte Motorradmesse. Entsprechend wichtig ist sie auch für die ganzen Firmen und entsprechend hochrangige Vertreter sind von den Firmen auch da. Also beispielsweise gestern habe ich mit dem Mr. Suzuki persönlich gesprochen, und das solche Chancen gibt es halt eigentlich nur auf so einer Messe oder wenn man dann einmal in einer Dekade eingeladen wird nach Japan. Mhm. Und selbst da ist es dann noch fraglich, ob der CEO da ist.
Ja, ich war vorher noch mal da, aber da haben sie auch noch nicht offen gehabt. Aber du hast von außen schon gesehen, die haben so also wichtige Meilensteine, die auf der EICMA, glaube ich, präsentiert wurden im Laufe dieser Jahrzehnte.
Das wären einige gewesen.
Ja, also ich hab nur eine Ducati 916 zum Beispiel gesehen und eine BMW K1, aber auch ein paar Meter weiter. Also da schaue ich nachher noch mal rein.
Ja. Das habe ich schon gesehen. Ja. Wenn man hierher läuft, dann sieht man ja schon durch die Scheiben und
genau,
ein paar Motorräder
genau.
Stehen und alte Ducatis und Meilensteine einfach. Und das in 110 Jahren gab es eine Menge. Wir hatten ja unser 120-jähriges Motorrad letztes Jahr und dementsprechend haben wir ja da auch die wichtigsten Motorräder der einzelnen Dekaden beleuchtet in der Serie. Dementsprechend, da war ja auch, du hast es ja mit Sicherheit auch mitgekriegt, die Diskussion rege, was jetzt da das Meilenstein-Motorrad war. Aber immer toll, wenn man sowas auch live erleben kann.
Ja, und es sind ja jetzt, also ich glaube letztes Jahr, genau, waren es 8 Hallen, dieses Jahr haben wir 10 Hallen sogar schon. Ich habe dann allerdings gestern Nachmittag gemerkt, die eine Halle hätte ich mir vielleicht sparen können. Das war nämlich wieder so eher.
Ich weiß, auf was du anspielst. Das ist wahrscheinlich die Halle immer, in der die chinesischen Buden sind mit den
Schäuble-Heluxierern
und so weiter.
Ja, da muss man ja trotzdem, darf man ja mittlerweile auch nicht mehr alle über einen Kamm scheren. Nein. Oder grundsätzlich nicht, aber es gibt halt so diese mittlerweile wirklich etablierten Hersteller, kommen wir später auch noch drauf. Mhm. Aber das ist halt wieder so eher die Halle, ja, wo halt, die ist dann, glaube ich, wirklich nur für B2B-Geschäfte richtig interessant und für Kunden oder jetzt wie uns Journalisten eher weniger.
Ja, das ist beginnt ja schon mit der Verständigung. Es ist relativ schwierig.
Ja. Und was ja jetzt auch, also wir brauchen jetzt nicht mehr über diese ganze Corona-Thematik diskutieren, aber jetzt sind ja Harley und BMW, jetzt sind ja eigentlich wieder alle da, die mal zwischendurch nicht mehr da waren. Ich hatte aber schon den Eindruck, dass BMW schon auch den Stand etwas kleiner jetzt erstmal wieder gebaut hat, als jetzt zum Beispiel 2019, meine ich, als sie das letzte Mal da waren.
Ja, ich glaube schon, dass da ein Umdenken stattgefunden hat. Ich meine, das ist immer noch ein sehr, sehr repräsentativer Stand. Aber ob du dann die 20 oder 50 Quadratmeter noch mehr brauchst und da nochmal ein Model draufsetzt auf irgendein Motorrad, das kann man sich natürlich überlegen. Zumal sich die ganze Kommunikation und die Bedeutung der Messen hat sich ja ein bisschen gewandelt. Also es ist ja hier nicht mehr dieser Marathon am ersten Tag, wo dann die Tücher von den neuen Motorrädern gezogen werden, sondern wir haben im Vorfeld schon viel bekommen. Wir konnten auch im Vorfeld unseren Lesern und unseren Usern natürlich schon viel präsentieren. Und das ist auch so die Strategie der Hersteller. Also das muss man nicht auf einen Tag fokussieren und dann muss man es auch nicht auf eine Messe fokussieren. Ich glaube, die Messen stellen mittlerweile tatsächlich den Endkunden, also den Motorradfan, in den Mittelpunkt, dass er eben die Möglichkeit hat, die Marken kennenzulernen, beziehungsweise die Marken halt zu erleben mit allem, was sie zu bieten haben. Das komplette Portfolio ist eben da. Und wenn dann hier und da noch jeder will ein Highlight setzen, natürlich, klar. Aber zum Beispiel haben wir ja bei BMW, da haben wir jetzt die 1300er GS, ist ja alles schon gelaufen, die ist ja schon im Markt, die wird verkauft und so weiter. Aber wir wissen ja, das ist eine Plattform. Mhm. Also mit dem 1300er Boxer gibt es ja viele, viele andere Motorräder noch und die werden auch sukzessive kommen. Aber von denen hast du nicht eine hier auf der Messe.
Ja, das ist nämlich genau das, was ich auch sagen wollte. Also das ist dann schon etwas, was bleibt, dass sich diese Kommunikationsstrategie eben doch verändert hat. Mhm. Also auch wenn die Messe jetzt, die totgesagte Messe jetzt doch weiter besteht und auch größer als zuvor ist und mehr Besucherzahlen jedes Jahr feiert, aber es ist halt nicht mehr dieser Taktgeber, das, was es mal war. Also das merkt man schon. Also ich hatte auch gedacht, ob jetzt vielleicht doch mal eine 1300 RT oder RS schon mal vorgestellt wird. Mhm. Aber nö, die haben was Cooles vorgestellt. Ich komme gleich drauf, aber... Ja. Aber was ich auch noch mal vorab fragen wollte, weil das hatte ich dich die letzten Male gar nicht gefragt, wann warst du denn eigentlich das erste Mal auf der EICMA?
Das erste Mal war ich 2002 auf der EICMA und da tatsächlich auch privat.
War auch noch eine ganz, ganz andere, andere Welt wahrscheinlich.
Ja, 2005 war ich dann das erste Mal beruflich hier. Ja, das hat sich schon alles verändert. Das hat sich auch... Ich weiß gar nicht, früher, du warst natürlich dann auch erschlagen, ja. Also du bist ja nicht so drin in der Industrie, du bist nicht so drin in diesem Thema mit diesen Wahnsinnsdetails, auch diesen technischen Details. Die sind ja alle hier, ob das Brembo ist oder Bitubo oder wie auch immer. Das hast du dir halt als normaler Messebesucher, so ging es mir jedenfalls, fasziniert angeguckt, hattest da aber nicht wirklich so einen Zugang. Mhm. Ich war halt ein begeisterter Motorradfahrer. Und klar, da ist dann der Fokus immer auf die Fahrzeughersteller und du kriegst dann dieses ganze Ding drumherum halt noch mit. Mhm. Was aber dann natürlich so eine Messe unglaublich spannend macht, wo du dann auch merkst, ein Tag ist ganz schön ambitioniert.
Ja, ich habe es gestern versucht. Ich habe auch gestern wirklich geschafft, alle Hallen abzuklappern. Mhm. Aber mir geht es schon auch so. Also das ist das, was ich feststelle, seitdem ich eben beruflich hier bin. Man ist da auch schon verwöhnt, weil man eben vieles schon vorab gesehen hat und man hat das vorab schon für sich einsortiert und ist dann eben auch nicht mehr so überrascht. Also das ist so, ist jetzt vielleicht ein Luxusproblem, aber
das gehört halt nur mal dazu. Das ist Teil dieses Jobs, dass man, ich will nicht sagen abstumpft, aber du kennst halt schon so viel.
Ja.
Dir sagt auch alles was. Ja. Und du kennst dann auch schon viele Menschen, die sich dann für diese Marken, die hier präsent sind, ja auch arbeiten. Was es dann wiederum eben nochmal auf eine andere Art spannend macht, weil wenn du hier als normaler Besucher drüber läufst, so habe ich jedenfalls beim ersten Mal, da gehst du mit einem Kumpel oder mit Kumpels hierher, weil dann kann man sich über diese Motorräder unterhalten. Wenn du hier so allein herkommst als Privatier und du hast keinen Bezug zu dieser Branche, außer dass du Motorradfreund bist, ist es doch eine einsame Veranstaltung in dem Sinn, dass du gehst halt rum und guckst. Mhm. Kaum jemand wird mit dir reden.
Ja.
Das ist natürlich, und wobei, da muss ich auch sagen, wir sind ja hier immer an den Pressetagen und wo es jetzt nicht den ganz großen Publikumsverkehr gibt.
Ja, das kommt auch dazu, natürlich.
Wenn natürlich dann das Gros der Leute kommt am Wochenende, dann sind ja auch hier Rennfahrer da, dann sind dementsprechend die Marketingleute auf den Ständen, die dann auch mit den Leuten direkt sprechen, die ja auch Geschäfte anbahnen. Mhm. Dann, für uns ist es ja eher so eine B2B-Geschichte für die ersten drei Tage auf jeden Fall.
Ja. Ja, dann kommen wir doch mal zu den, ich will es mal Highlights schon nennen.
Ich konnte punktuell Sachen angucken, weil, wie gesagt, ich hatte einige Termine und habe sie auch noch heute. Da bleibt gar nicht so viel Zeit. Also einfach mal diese Hallen der Reihe nach ablaufen war jetzt nicht möglich. Das habe ich mir jetzt mal für morgen aufgehoben. Also Donnerstag werde ich in Ruhe mal drüber gehen, bevor es dann zurückgeht. Ich habe natürlich die Wartezeiten zwischen den Terminen dann schon genutzt und da gibt es definitiv Highlights. Also der V3, der aufgeladene V3 von Honda ist natürlich ein Highlight, weil so eine Art Motor hat man ja lange nicht gesehen, ja. Und vor allen Dingen auch von Honda, dass die mal nicht aus dem Regal den Vierzylinder zerren oder einen hübschen Zweizylinder bauen für eine große Plattform, sondern wow, das ist ein V2 mit einem reinen Zweizylinder vorne und einem einzelnen Zylinder hinten. Und dazwischen hängt ein elektrobetriebener, es ist ein Kompressor, es ist ja kein Turbo. Das ist schon spannend.
Das habe ich zum Beispiel auch gar nicht. Also ich habe es bei Motorrad Online tatsächlich dann gesehen, aber das ist was ich einfach, was du auf diesen Riesenständen teilweise läufst, auch wirklich vorbei. Mhm. Und teilweise, wenn du auch so kreuz und quer durch die Hallen läufst, es gibt immer irgendein Eck, das man doch nicht dann
abdeckt. Aber es steht sehr prominent bei Honda, auch der Stand von Honda ist sehr prominent, das ist einer der größten definitiv. Und klar, wir haben das ja auch schon im Vorfeld gesehen. Also wir bekommen ja dann das Material, dürfen es dann natürlich erst zu einem bestimmten Zeitpunkt veröffentlichen. Guckst du das schon an, guckst dir das auch so weit wie möglich so von den technischen Details her an und versuchst dir da ein paar Sachen herzuleiten. Aber es ist halt nun mal eine dreidimensionale Geschichte, um sowas rumzulaufen und sich diesen Motor dann von allen Seiten anzugucken. Zumal er auch noch in einem spannenden Fahrwerk drin sitzt. Mhm. Und wie man halt hier jetzt erfahren konnte auf der Messe, vielleicht jetzt nicht gerade als ganz offiziell ausgedruckte Pressemeldung, aber die sind schon sehr, sehr weit mit diesem Projekt und alle reden davon, also mit allen, mit denen ich sprechen konnte, reden davon, dass wir das schon 2026 auf der Straße erleben können. Und das ist natürlich schon eine spannende Geschichte. Mhm.
Ja, aber das ist auch, ich finde auch, man sieht viele Sachen, die dann auch nicht überraschend sind, weil sie schon letztes Jahr teilweise schon hier standen oder angekündigt waren. Also zum Beispiel jetzt, wenn wir bei Honda bleiben, die Hornet, die Tausender, die neue, habe ich mir dann auch ehrlich gesagt gar nicht mehr so genau angeschaut. Bin dann eher an dieser GB350 hängen geblieben, an diesem eher klassisch gehaltenen Einzylinder, den fand ich dann wieder ganz sympathisch. Mhm. Bei BMW war es auch so, zum Beispiel, die, also groß vorgestellt wurde ja so diese Modellpflege der S1000 und M1000R und RR Modelle. Super cool, aber kannte ich halt auch schon vorher.
Und ja, ich war dann, du hast ja schon gesagt, das ist für dich natürlich jetzt kein so ein Highlight, wenn so ein Bike wie eine S1000R halt eine neue Lampenmaske bekommt, die sich mehr an der Doppel-R orientiert und so weiter, weil wir es gesehen haben. Ja. Dann ist es natürlich ja kein neues Motorrad, sondern es ist halt ein Facelift. Nicht so spannend, wenn du einfach als Motorrad-Fan hierher kommst und dann siehst, oh wow, die sieht ja dieses Jahr dann von vorne also ganz anders aus, hat das schon seinen Zauber. Ja. Aber, und da müssen wir ja wirklich drüber sprechen, BMW hat ja schon so ein Highlight
gesetzt. Ja, genau, das wollte ich gerade sagen. Die F450 GS Concept, die hat mich total überrascht. Ja, ich frage mal so, wie ist deine Meinung dazu?
Ja, ein Wahnsinnsding, ja klar. Ja. Also das ist ja als GS, wie sie dasteht, sieht sie extrem sportlich aus, also im Sinne von Offroad, also das ist ernst gemeint, so macht es den Eindruck. Wir wissen ja jetzt auch noch nicht viel über dieses Motorrad. Du kannst davon ausgehen, dass dieses Motorrad die neue Plattform wird, das kann man sich ja herleiten, vermutlich die 310er komplett ablösen wird. Und dann ist die GS jetzt, das ist jetzt die Speerspitze und ich glaube, das ist ja auch so eine Strategie von solchen Herstellern, vor allen Dingen, wenn sie auch dieses Premium-Label so betonen, dann haust du halt erstmal mit dem ersten Modell ordentlich einen raus und das siehst du, das sind Magnesiumdeckel und das ist alles so auf Performance ausgelegt. Sie haben es ja gestern auch ein paar Mal angeworfen am Pressetag, du konntest hören, da ist schon was am Start, ja. Leicht und entsprechend stark.
Ja, ich bin sehr gespannt, weil es ist ja schon auch ein Spannungsfeld so zwischen, es sieht aus wie ein sehr sportliches, einsteigertaugliches Reise-Enduro-Moped. Gleichzeitig ist es dann wieder für die A2-Führerscheinklasse. Dann hast du auch schon so ein Gewicht von um die 175 Kilogramm, wurde ja schon kolportiert und dann eben auch 48 PS. Also irgendwie dann doch wieder sehr bodenständig und dann wieder eine sehr hochwertige Ausstattung. Also ich bin da gespannt.
Wie gesagt, das ist die Speerspitze dieser neuen Plattform, die da ausgerollt wird. Also du wirst da mit Sicherheit ein Naked Bike sehen. Ja, du wirst da mal gucken, vielleicht sogar einen Sportler sehen.
Aber, und eben Parallel-Twin, das genau haben wir noch richtig, nicht gesagt, glaube ich.
Richtig, genau. Ja. Also wir gehen jetzt vom in Anführungszeichen Eintopf zum Parallel-Twin. Mhm. Wird übrigens, und ich habe ja gestern auch mit Markus Flasch gesprochen, dem Chef von BMW Motorrad, wird weiterhin von TVS aus Indien kommen. Mhm. Also der Motor wurde entwickelt bei BMW, löst dann vermutlich, das ist ziemlich sicher, die 310er ab und die bauen jetzt dann eben, importieren dann die Zweizylinder.
Mhm. Ja, das passt auch in die Richtung ganz gut. KTM hat ja jetzt eine neue 390 Enduro und Adventure vorgestellt. hatte ich auch schon grob auf dem Schirm, was ich nicht auf dem Schirm hatte, dass es dann gleichzeitig wieder eine die entsprechenden 125er gibt. Mhm. Aber das war ja bisher auch schon so, dass sich die die gleiche Plattform teilen. Da muss ich auch sagen, auf den ersten Blick war ich echt begeistert. Bei der Enduro konnte man sich dann aber auch draufsetzen, im Gegensatz zur Adventure. Mhm. Und da habe ich wieder gemerkt, okay, ist für mich doch wieder so ein bisschen zu klein irgendwie, das Ganze so. Also ich und auch wieder so das Thema Messe, du kannst halt dann wirklich auch mal genau hinschauen und auch mal so unter die Verkleidung schauen. Richtig. Und da sieht man dann schon auch wieder, ja, das muss halt auch einen einsteigerfreundlichen Preis haben, mit all den Nachteilen, die das mit sich bringt.
Also da bist du übrigens weiter als ich, weil den ganzen Auftritt von KTM und allen Marken, die dann zum Pira-Konzern dazugehören, das ist ja ein Gesamtauftritt, den sie da haben, den habe ich mir zum Beispiel noch gar nicht angeschaut. Mhm. Also da wird ja, ich bin halt vorbeigekommen, da steht ja MV und so weiter. Das werde ich mir alles auch dann am Donnerstag hoffentlich in Ruhe anschauen
können. Ja, ich glaube, was auch mehr ziehen wird, sind so die neuen, ich glaube 93 GT und Adventure wurden ja schon angekündigt, die dürften da jetzt stehen. Mich hat es halt eher zu der 93 Adventure hingezogen, aber.
Das ist dein Ding.
Ja. Ja, aber wie gesagt, ich möchte es gar nicht jetzt schlechter machen, es ist, aber man sieht halt schon, es ist dann doch wieder auch hier und da ein bisschen rustikaler so und ich hätte es mir für mich wahrscheinlich ein bisschen anders gewünscht, aber dann wird es wahrscheinlich 10.000 Euro mehr kosten.
Und dann hast du natürlich als Marke, die auch Volumen braucht, dann hast du halt ein Problem.
Ja. Aber das, da passt halt dieser F450 GS von BMW auch ganz gut rein. Und von Aprilia, die haben ja auch schon länger angekündigt, eine 457er Touareg. Also in diesem Segment so kleine Einzylinder, kleine Paralleltwins, da ist gerade echt ein bisschen Bewegung drin.
Wobei also die Touareg ja nicht kam. Also Aprilia hat nicht die Touareg gezeigt, sondern eine Tuono. Und wir kennen ja schon den Sportler, die RS. Mhm. Das ist so ein bisschen natürlich Aprilia-Style. Man ist eine sportliche Marke, man tritt die MotoGP an und so weiter und hat, den Rekord von allen Grand Prix-Weltmeistertiteln. Und dann haben sie halt erst die RS präsentiert, die wir ja auch schon ausgiebig getestet haben beim Motorrad. Und jetzt haben sie die Tuono nachgeschoben, auch wieder der nächste sportliche Schritt. So war es ja auch bei der 660er Plattform. Ja. Und da kann man aber schon davon ausgehen, wie du sagst, in dem Segment, da ist auch für die Adventure-Bike-Klasse ist das interessant. Wird auch was kommen, da bin ich mir ziemlich sicher. Vielleicht dann auf der nächsten EICMA.
Hast du die neuen Suzukis schon gesehen?
Ja.
Ja, du warst ja bei, genau.
Ja, es ist das Comeback der legendären DRZ. Mhm. Es ist ja auch interessant, der Motor ist ja auch, die Basis ist der alte Motor, in Anführungszeichen alte Motor, der bei uns ja dann an der Euro 2 noch präsent war, also bis Euro 2 ging es und dann lief dieser Motor aus, wurde aber weiterhin für USA und Ozeanien, also hauptsächlich Australien halt dann gebaut. Und jetzt haben sie den komplett überarbeitet, neuen Zylinderkopf und so weiter und haben jetzt eben Euro 5 plus erreicht. Und jetzt ist das Motorrad bei uns im Markt mit 38 PS und ein bisschen mehr als 150 Kilo als Supermoto und als Enduro. Ja. Interessant wird der Preis sein. Darüber haben wir natürlich gestern mit Suzuki gesprochen, aber so zurückhaltend wie die Japaner auch auf Messen sind, we cannot communicate any price. In dem Tonfall dann eben auch. Und dann warten wir jetzt einfach mal ab, was das Motorrad kostet.
Ja.
Ist sicher eine coole Nummer, weil ich denke, Supermotos mit der Motorkapazität zu einem attraktiven Preis ist natürlich verlockend für Jüngere, ins Motorradleben einzusteigen. Das ist ja toll. Wir brauchen Nachwuchs.
Also ich finde es auch ein schönes Signal irgendwo, weil diese sportlichen Einzylinder so, die sind ja doch, ja, es hat sich dann halt die letzten Jahre sehr auf alles, was so aus dem KTM-Konzern eben kam, fokussiert und dass da jetzt wieder ein bisschen was Neues, naja, so neu dann auch nicht, aber eben doch deutlich, deutlich aufgefrischt.
Ja, also es ist ja auch mehr neu. Also es ist ja auch drumherum das Chassis und so, da haben sie ja schon auch noch Hand angelegt. Ich finde es attraktiv. Mhm. Jetzt ist der Preis sehr entscheidend. Bei Suzuki sowieso. Ne?
Aber das ist auch wieder so. Und wenn man mal wieder kurz auf diese Meta-Ebene, wenn man so will, geht, finde ich, erkennt man ja auch ganz gut an den Messen, wie Suzuki jetzt auch echt wieder einfach mehr bringt. Also da gab es doch, es gab doch Messen, da gab es dann ein neues Modell, wenn überhaupt. Also es war ja.
Na, vielleicht mit irgendwas mit einer neuen Farbe.
Das, ja, so.
Aber das beschränkt sich ja nicht nur auf Suzuki, das war auch bei anderen Marken so. Mhm. Vor allen Dingen die Japaner. Die haben natürlich mit der Wirtschaftskrise 2009 einen schweren Dämpfer erlitten, ja, und von diesem Schlag mussten sie sich langsam erholen. Mhm. Und den einen gelang das besser, den anderen schlechter. Man muss aber dabei auch immer sagen, das ist natürlich die Warte für uns als Europäer. Mhm. Die Japaner waren einfach super stark in den 90ern, in den 80ern und 90ern. Und als junger Motorradfahrer, wenn du da nicht viel Kohle hattest, dann hast du halt bei den Japanern tolles Material bekommen für einen guten Preis. Und dann waren die halt omnipräsent. Die sind deswegen nicht arm geworden nach 2009 als Marke, weil die verkaufen in anderen Märkten halt brutalste Stückzahlen mit Motorrädern, die wir gar nicht kennen,
ja,
und die bei uns keine Rolle spielen. Also das darf man nicht vergessen. Sie haben den europäischen Markt ein bisschen aus den Augen verloren, weil es halt teuer ist, weil du für so einen Premium-Markt einfach entwickeln musst. Das sind hohe Entwicklungskosten. Und dann die Schlagzahl zu haben, hatten sie dann offensichtlich nicht. Ja. Mhm. Und die einen haben das etwas besser dann bewältigt im Nachklapp, die anderen halt eher weniger. Suzuki war da sicher ein bisschen hintendran gegenüber allen anderen. Wenn man sieht, dass Yamaha dann mit einem Dreizylinder kam, mit einem reinen Zweizylinder. Auch Honda hat da immer wieder was rausgehauen und Kawasaki. Das gelang Suzuki nicht, aber jetzt sind sie da, jetzt haben sie die 400er Plattform Einzylinder, sie haben immer noch den V2, der wird jetzt unter Druck geraten, weil er die Euro 5 noch nicht hat. Mhm. Mal gucken, ob es den dann gibt, aber sie haben dann die 800er ja eingezogen, genau. Das war ja auch letztes Jahr, mhm, oder vorletztes Jahr, so sukzessive mit der R, mit der S, mit der V-Strom. Also haben sie eine 800er Plattform und den großen 1000er, der immer noch die Legende auf dem K5 basiert und da sind sie jetzt relativ breit aufgestellt.
Ja. Was für mich auch noch mehr oder weniger Highlight möchte ich es fast nicht nennen, aber was für mich fast die größte Überraschung war am Stand von Can-Am.
Du guckst dir Sachen an.
Ja, jetzt pass auf. Ja, eben. Ich dachte auch, Can-Am, das sind doch diese komischen Dreiräder.
Ja, ja.
Aber die haben da eine Reihe von Elektromotorrädern hingestellt. Richtig, ja. Das ist völlig an mir vorbeigegangen. Die hatten dann Naked Bike und eben so eine Enduro-Variante und dann auch eher so eine Adventure-Bike-Variante. Mhm. Beide so um die 180 Kilo. Ja, mehr oder weniger Trockengewicht sozusagen, stand halt dort. Für 17.000, 18.000 Euro sowas. Hat mich sehr überrascht und hat auch schon recht ordentlich ausgesehen. Also
ja.
Also es sah schon sehr final aus, so möchte ich sagen. Auch ein großes Display mit, ja, wo du eben auch Reichweite und alles Mögliche, und das hatte ich so gar nicht auf dem Schirm. Mhm. Also das hat mich sehr überrascht und da bin ich sehr gespannt drauf, wie die sich jetzt einsortieren werden in diesem ganzen Elektro. Ja, das ist ja doch eine ganz eigene Welt irgendwo.
Ja, es ist auch eine zweigeteilte Welt. Also ernstzunehmende Elektromotorräder auf der einen Seite und dann natürlich so Commuter-Geschichten und stylische, mhm, Sachen auf der anderen Seite, die, ja, dann sich so bis 11 kW oder so bewegen. Mit denen machst du keine Reichweite, mit denen kannst du halt super cool in der Stadt unterwegs sein. Und da gab es ja dann doch einiges. Beispielsweise, ich weiß nicht, hast du Royal Enfield gesehen? Die machen ja jetzt auch Elektro.
Ja, da habe ich auch diesen Elektro-Himalayan-Prototypen. Der, ja, hat mich natürlich auch, das war so ein Eyecatcher natürlich auch, ja, am Stand.
Und so ein klassisches Bike, das es in ganz verschiedenen Styles gab, mhm, und relativ schlank. Da macht für mich auch Elektro wirklich Sinn. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, ansonsten hat sich ja auch ziemlich ausgedünnt, was jetzt die typischen Motorradmarken angeht, die da ihre Zukunft, ihre Elektro-Zukunft ausstellen auf solchen Messen. Mhm. Die sind ja verschwunden. Also da gibt's ja nichts mehr. Und in Energica haben wir jetzt gerade miterlebt, ist als einer der drei großen Elektrohersteller, ja, gerade insolvent gegangen. Zero braucht auch immer noch Investorengeld.
Ja, ja. Die haben auch zwei neue Modelle vorgestellt, die ich auch sehr cool fand. Ging auch so eher in Richtung nochmal, also sie hatten ja schon diese FX, mhm, Enduro mehr oder weniger, und, ja, jetzt haben sie nochmal eine sportlichere,
genau,
was dahingestellt. Ja,
ja, ja.
Aber ja, es ist halt immer noch, ja, ich glaube, so richtig fest ist noch kein Fuß so gesehen. Und Ja, du hast es gesagt, Energica hat jetzt gerade Insolvenz angemeldet. Wir hatten vor einiger Zeit schon bei Cake aus Schweden, die hatten ja letztes Jahr auch noch einen schönen Stand hier.
Ja.
Also vieles ist dann ja noch lange nicht so, es etabliert sich noch nicht so richtig.
Ja, das, ich meine, so eine Messe ist ja auch so ein bisschen, finde ich, so ein Spiegel, wenn du die Leute beobachtest, die auf so eine Messe kommen, so ein Spiegel dafür, ist ein Markt für irgendwas da. Mhm. Und wenn du halt siehst, dass alle so einen kurzen Blick auf diese Elektrogeschichten werfen und dann aber ganz schnell irgendwo hinlaufen, wo es brummt und kracht und ja, halt, wo dann die Sportler stehen und die Rennmotorräder noch dazu und so, ja, dann weißt du einfach, ja, wo die Emotionen sind.
Ja. Ja, ich bin da schon auch irgendwo zwiegespalten und hin und her. Also ich finde es schon interessant und auch privat teilweise bin ich da schon sehr interessiert. Aber das ist jetzt gerade mit Energica, das ist wieder ein gutes Beispiel, wo man dann wieder so eine Unsicherheit bekommt. Ich meine, die Dinger kosten ja auch echt sehr, sehr viel Geld.
Richtig.
Also was du da an Verbrenner vergleichbar bekommen würdest. Und wenn du dann so die Angst hast, was gibt's den Hersteller in 2-3 Jahren noch so?
Ja,
also das ist halt immer noch, es ist immer noch so ein Thema leider.
Ja.
Also
ja. Und ich hatte es ja schon erwähnt, ich habe gestern ja mit Markus Flasch gesprochen. BMW hat es zum Beispiel komplett an den Nagel gehängt.
Ja, das also habe ich.
Er hat zu mir gesagt,
kam so
die
durch,
Zeit
ja.
der Experimente ist vorbei. Mhm. Und ich sagte, was meinst du denn damit? Und er sagt, ja, das Elektrothema, dass wir einen Elektrosportler bauen oder einen Roadster. Also ein Motorrad, ein ernst gemeintes Motorrad, das wir benutzen, wie wir heute Motorräder benutzen. Das haben sie begraben.
Ja, das hat er ja oder auch in unserem Interview mit dem Designer, das Alexander Buchan, kam ja schon so durch irgendwie, dass die sich eher auf dieses Commuting-Bereich fokussieren und so klassisches Motorrad, ja.
Nein, da fehlt die Reichweite, da fehlt die passende Infrastruktur, da fehlt einfach der Markt. Das wollen die Leute auch nicht, weil Motorradfahren ist halt nicht so eine Vernunftgeschichte.
Ja.
Wie man das vielleicht beim Auto hat, obwohl das wäre ja auch eine lange Diskussion wert, aber das gehört nicht hierher. Ja, und dementsprechend, wenn du keinen Markt hast, dann brauchst du nicht Entwicklungskohle verbraten für ein Produkt, das sich dann nicht verkauft.
Ja. Ja, wenn wir jetzt eh schon eher so bei den Trends auch sind, was man schon auch sieht, diese ganzen Hersteller, die auf einmal so für uns, ich sage jetzt mal wieder, für uns mit der eurozentrischen Brille so aus dem Nichts kamen. Kowe zum Beispiel, CF Moto kannte man vor ein paar Jahren natürlich noch nicht. Voge, wie auch immer man sie jetzt ausspricht. Die haben sich ja eben diese Lücken gesucht, die so die großen Hersteller hinterlassen haben hier. Und jetzt sind aber auch hier, die haben ja alle so ihren festen Platz zwischen den Hallen und stehen auch einfach selbstbewusst da, finde ich. Also das merkt man schon. Und dann ist halt für uns, glaube ich, immer noch so ein bisschen schwer, das zu sortieren. Ist es jetzt schon was man ernst nehmen muss, sage ich mal, oder ist es halt doch wieder eher so ein Copycat-Ding irgendwo, wo man halt sich alles zusammenklaut und dann da für einen günstigeren Preis aber doppelt so schwer hinstellt, so übertrieben gesagt.
Ja. Ja. Ja, das unterscheidet sich natürlich schon. Du hast ja vorher auch diese Bütchen da angesprochen, die es dann da gibt, bis zu jetzt Voge oder CF Moto oder so irgendwas, die dann ja wirklich unter den anderen Premium-Herstellern oder den bekannten Herstellern, den traditionellen Herstellern ausstellen, gibt es natürlich ein Riesengefälle. Und da sind natürlich schon die einen oder anderen, die sich durchgesetzt haben, wie CF Moto. Und da ist natürlich auch eine enge Kooperation ja mit Pira, KTM. Wir haben ja auch die 450 MT auch vorgestellt, auch schon getestet und da merkst du natürlich schon, die machen Riesenschritte und deswegen sind die auch berechtigt in diesen Hallen. Zwischendrin sieht man dann trotzdem noch irgendwelche exotischen Dinge, aber da geht es schon vorwärts. Ich denke, am Ende ist es, wenn ich jetzt von Kundensicht aus das betrachte, ist es eben nicht nur der Preis, sondern dann habe ich dann auch wirklich ein qualitativ gutes Motorrad. Kann dieses Motorrad das, was ich von diesem Motorrad erwarte? Und dann ist es mir doch als Kunde dann am Ende egal, wo das Ding herkommt.
Ja.
Also dieses Ressentiment China über Menschenrechte und so weiter brauchen wir nicht sprechen, weil dieses Thema ist ein globales Thema.
Ja.
Und das hat jetzt nichts spezifisch damit zu tun, dass es chinesische Hersteller sind. Dann entscheide ich mich halt für ein Motorrad und dann sage ich, das kann das kann es nicht. Das ist mir diesen Preis wert, bam.
Ja.
Und dem müssen sich alle stellen.
Ja, also ich finde, man sieht es ja auch in unseren Vergleichstests eben. Da ist dann eben immer öfter mal eine CF Moto dabei oder eine Kurve oder was auch immer. Und ja, man sieht halt, wo noch die Unterschiede liegen. aber du siehst halt auch einen Preisunterschied und das Tempo, was die halt auch vorlegen, das finde ich ist auch schon auch beeindruckend. Also was die hier jedes Jahr Neuheiten dann teilweise präsentieren.
Genau. Und es übt auch Druck aus auf die etablierten Marken, weil die müssen halt echt am Ball bleiben und die müssen halt dann dementsprechend was bieten. Und ich denke, das sind auch solche Auswirkungen, die man dann sieht, beispielsweise bei Ducati, die jetzt halt den neuen V2 vorstellen, der jetzt keine Desmodromik mehr hat. Mhm. Der Super Quadro ist weg. Man hat jetzt kein V2 mehr über 120 PS. Dafür geht man jetzt auf Leichtbau beim Motorrad sonst, dass die Leistung eben, dass das Leistungsgewicht dann dementsprechend attraktiv ist und baut halt dann eine V2, die jetzt halt auf dem Papier mit 120 PS auskommen muss. Mhm. Und dementsprechend kann man sowas natürlich auch einpreisen, weil alles andere wird halt wahnsinnig teuer und letztendlich auch für den Kunden teuer. Im Unterhalt. Und das sind überall vielleicht, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen bizarr, weil wir uns da über ein Motorrad unterhalten, das immer noch 16.000 Euro kostet. Aber ich meine, der Vorgänger V2 Panigale, die hat über 20 gekostet. Ja? Und jetzt bietet Ducati einen Supersportler an, nagelneu, der halt 16.000 kostet.
Ja.
Ja? Weil das ist das Entry-Level. Und da musst du wirklich sehr, sehr vernünftig einpreisen und dementsprechend dann auch in deinem Engineering diese Challenge dann auch annehmen.
Hm. Warst du bei, wo wir gerade bei Ducati sind, warst du bei Moto Morini?
Ja, war ich. Da war ich auch.
Ja. Das hat mich nämlich auch stellenweise stark, hat man das Gefühl, die zielen schon stark in Richtung Ducati auch jetzt mit ihren neuen Corsaro-Modellen. Mhm. Fand ich auch interessant. Also die finde ich auch schön, dass die jetzt so langsam aus dieser Ecke, glaube ich, rauskommen, wo sie halt irgendwelche Motoren haben, die schon irgendwie 15 Jahre auf dem Buckel haben und auch nicht gut abgestimmt dann liefen bei uns teilweise in Vergleichstests, sondern dass die jetzt schon auch eine ernstzunehmende Marke wieder irgendwo sind.
Ja, hier also. Und da müssen wir jetzt einfach mal lassen, die Testergebnisse noch auf sich warten, weil wir jetzt auch nicht auf, ja klar, wir müssen jetzt noch warten, bis die neuen Motorräder kommen, aber wo du Moto Morini ansprichst, da fällt mir sofort die 3,5 ein.
Das ist das andere noch,
Das ist die 3,5, da steht das Original noch da, also eine alte 3,5 und dann das neue daneben und das ist wirklich sehr, sehr hübsch geworden. Also ich finde das ein richtig tolles, ausgereiftes Motorrad, das ein wirklich schönes Styling hat. Das Styling kommt aus Italien. Moto Morini ist aber eher in chinesischer Hand. Aber es war sehr, sehr lustig, weil ich dann gestern auch mit unserer Italien-Korrespondentin Eva Breutel gesprochen habe. Nach dem Gespräch bin ich dann direkt zu Moto Morini gelaufen. Das war vor Toresschluss. Mhm. Ich dachte, okay, da muss ich mir das jetzt doch noch angucken, weil sie natürlich mit dem Lambertini dann auch zusammengetroffen ist, der ja den Corsaro-Motor damals auch entwickelt hat und der viele Verbindungen zu Moto Morini hat. Und hat mir dann eben erzählt, dass auch er so begeistert war, dass es jetzt mal in die richtige Richtung ging, auch was das Styling angeht, dass es ein schönes Motorrad geworden ist.
Hast du auch wieder einen Hersteller gesehen, den du noch gar nicht kanntest dieses Jahr?
Da hat mir noch die Zeit dafür gefehlt, also die Augen aufzuhalten. Du orientierst dich natürlich dann schon an, die Marke. Und weil du im Vorfeld ja weißt, da haben sie was Neues, da gehe ich jetzt als erstes mal hin, weil ich habe nur noch eine halbe Stunde, dann gucke ich mir mal dieses und jenes Motorrad im Detail an. Nein, so diese große Überraschung, da fehlt mir noch der Überblick über die Messe.
Ja, ich hatte nämlich wieder so ein Erlebnis.
Erzähl.
Weil letztes Jahr war es ja Magbor, die irgendwie aus Barcelona, meine ich, waren. Mhm. Und dieses Jahr bin ich über Phelan and Moore gestolpert.
Aha.
Die gab es wohl schon 1904 bis 1967, was auch erklärt, warum ich die jetzt nicht kannte.
Ich kannte sie aber auch nicht.
Dann, das ist eine 2022 wiederbelebte englische Marke.
Aha.
Ich meine, England hat ja auch eine riesen Anzahl an Motorrädern, genauso wie Deutschland. Die ganzen Marken, die dann irgendwie in den 60ern gestorben sind. Und die haben sogar schon drei Modelle da aufgefahren, also drei prinzipielle Modelle, die jeweils zwei Varianten hatten. Also da standen sechs Motorräder schon. Das war so was Cruiseriges. Dann gab es ein Crossover-Bike beziehungsweise eine Reise-Enduro.
Alles komplett selber entwickelt, eigenen Motor.
Dafür hat mir dann doch die Zeit gefehlt, weil ich weiß nicht, ob da nicht dann auch wieder irgendwo ein chinesischer Investor dahinter steht, weil das sind dann, also der Cruiser hat ein V2, dieses Crossover-Bike hat einen Parallel-Twin. Beide haben so rund 700 Kubik gehabt. Mhm. Also das fühlt sich schon ein bisschen so an, aber ich möchte jetzt auch nichts.
Ja, das ist ja schon interessant. Also wenn du so, ich war gestern jetzt auch, lief ich bei Bender mal wieder vorbei. Die sind ja auch mal vor Jahren aufgetaucht und haben gleich unglaublich faszinierende Dinger da rumstehen gehabt mit unterschiedlichsten Motorenkonzepten. Und du denkst dann immer, die kommen aus dem Off und haben schon verschiedenste Plattformen. Aber ich habe ehrlich gesagt in Deutschland noch nicht einen Bender-Händler gesehen und dieses Motorräder live auch nie erlebt. Also auch mal eine Anfrage, wir machen das ja. Und gerade auf der Messe nützt du ja die Kontakte und sprichst dann mit den Leuten und sagst, hey, wenn ihr bringt doch mal ein Motorrad, könnt ihr das so hinbekommen, dass wir mal eins fahren können und so weiter. Dann geben die dich ja immer sehr, sehr interessiert und ja, und hier Kontakte und so weiter und sie melden sich und du hörst dann nie wieder was. Und du denkst dann immer, okay. Deswegen, da kaufst du dann wirklich noch die Katze im Sack. Das ist spannend, aber abzuwarten, ob wir Bender und wie hießen sie?
Phelan and Moore. Ich bin mir nicht sicher, ob ich es so ganz richtig ausspreche, aber.
Phelan and Moore, dann, wenn du deinen Podcast in 10 Jahren von der nächsten Eichmann machst, ob die dann zu den Premium-Marken gehören, das bleibt dann abzuwarten.
Ja, nee, also das ist halt auch, wenn du dann mal so über den Stand schaust und so auf den ersten Blick und dann siehst du doch wieder irgendwo so andere Motorräder in diesem Design drin, ja, dann ist man sich eben nicht sicher. Haben die sich einfach nur daran orientiert oder ist es halt eben doch wieder was zusammengeklautes fast schon? Also da müsste man noch mal ein bisschen recherchieren, weil auf der Homepage war auch nicht so viel dann mehr rauszufinden. Okay. Und sie haben noch einen Retro-Scooter, den hat die noch vergessen.
Ach, siehst du?
Also ging so in Richtung Supercup irgendwie ganz grob.
Auch noch?
Ja.
Auch
also noch. Also ist ja ein breites Portfolio, muss man sagen.
Genau, ist ja ein Vollsortiment. Wahnsinn.
Ja gibt's noch was du dir eigentlich oder was du eigentlich erwartet hast, was du bis jetzt noch nicht gesehen hast oder was jetzt eben doch nicht hier vorgestellt wurde? Also wir hatten die 1300er von BMW, genau. Die neuen jetzt schon.
Richtig, erwähnt. Richtig. Ich habe ja schon was gesehen. Ich durfte da ja mal spickeln in München. Hat mich dann schon ein bisschen überrascht. Die Frage habe ich auch dem Markus Flasch gestellt, dass da nicht eine davon hier zumindest mal gezeigt wird, so kommentarlos. Mittlerweile macht man sowas ja auch immer wieder mal, so dass man kommentarlos irgendein neues Motorrad dahinstellt und dann stehen die da in sicherer Entfernung und beobachten, wie die Leute da drauf reagieren und so. Nee, das hatte ich eigentlich erwartet, dass da auf dieser 1300er Plattform bei BMW noch ein bisschen was passiert. Aber da haben sie eben eine eigene Kommunikationsstrategie und die wird im Frühjahr losgehen.
Aber sonst gab es jetzt keine anderen. Ja, ich weiß schon, du hattest noch nicht so viel Zeit, aber.
Ja. Was mich ein bisschen überrascht hat, um ehrlich zu sein, weil wir vorher über die Suzukis gesprochen haben, dass diese Motorräder erst Ende nächstes Jahr kommen. Das muss man noch sagen. Also, es hat mich tatsächlich überrascht. Ich dachte, was? Ja, also, die sind, so haben sie mir gesagt, noch in einem frühen Stadium. Und ich denke dann, Mensch, die Plattform ist doch der alte DHZ-Motor, hat man jetzt einen neuen Zylinderkopf und so weiter. Natürlich hier überall ein bisschen Hand angelegt. Das kann doch nicht so schwer sein, dass man so ein Ding, wenn man es dann vorstellt, dann in der nächsten Saison auch tatsächlich bringt. Aber tatsächlich ist angepeilt, die Pressevorstellung im Herbst nächstes Jahr zu machen. Das heißt, das Motorrad wird erst 26 kommen. Ja. Das ist vielleicht wichtig zu erwähnen, weil das war meine Überraschung.
Ja.
Ich habe gedacht, hey, super, geil, das Motorrad ist da. Toll, auch die Händler werden sich freuen. Das kommt schnell in die Verkaufsräume und das ist ein attraktives Motorrad für 25 für Einsteiger. Und jetzt müssen wir mal bis 26 warten.
Ja, aber das erinnert mich auch wieder an die Hornet 1000, die ja dann auch schon hier stand und man wusste dann aber auch noch lange nicht, was daraus wird. Und ja, bloß weil irgendwas hier auf der Messe steht im November, heißt es ja eben immer noch lange nicht, dass man es ab März für März schon bestellen kann oder für April.
Nee.
Ja.
Das heißt dann also im Einzelfall dann bitte nachfragen.
Ja.
Oder Motorrad lesen, wir kommunizieren das ja offen.
Ja, ich hab noch zum Thema Bekleidung und Ausrüstung sind mir noch zwei, drei Kleinigkeiten aufgefallen, weil das fällt ja immer so ein bisschen runter, weil es gibt ja hier auch massig eben Bekleidungshersteller, Taschen, alles Mögliche, was es eben an Zubehör gibt, Elektronik, Features und sowas. Da werden ja manche Systeme eben auch überarbeitet. Und ich war gestern bei Enduristan zum Beispiel, die da jetzt eine überarbeitete Satteltasche vorgestellt haben mit ganz cleveren Features, neue Tankrucksacklinie und sowas. Und das ist natürlich auch super, weil ich meine, an einem Motorrad diese Sitzprobe, ja, okay, da kann man mal so ein Gefühl kriegen für die Ergonomie und alles und für die Schalter und für die Haptik. Aber wenn du da so Taschen hast, ich meine, und Tankrucksäcke, da kannst du ja wirklich mal ausprobieren, wie das so ist. Und das fand ich auch ganz cool. Und SW Motec hat auch ihre, die hatten ja auch so Retro Taschen und Tankrucksäcke, so, die haben sie auch überarbeitet zum Beispiel. Also jetzt gar nicht so der große Aufschlag, aber das ist eben auch was, was man dann hier eben auf der Messe sieht, was man dann sofort befühlen kann. Und
ja, das rundet so eine Messe auch ab und ist, finde ich, ja auch wichtig, weil diese Motorradwelt besteht ja nicht nur aus dem Motorrad an sich. Und wir haben ja auch alle unseren Spaß, einen coolen Helm auszusuchen. Und hier sieht man jetzt schon die neuen Designs fürs nächste Jahr. Also Nolan zum Beispiel hat komplett die Design das Design verändert. Also was, wenn man so die Dekors von Nolan der Vergangenheit kennt, sind jetzt viel cleaner und auffällig. Ja? Also das ist mir gestern aufgefallen, als ich es mir angeguckt habe. Und so siehst du halt ganz viele verschiedene Dinge, die du aber alle nachvollziehen kannst als Motorradfahrer, weil sie halt für dich eine Rolle spielen können.
Ja. Und was noch so für mich bislang das Kurioseste war, jetzt mal die ganzen komischen Elektroscooter und Quads auf Ketten mal ausgeklammert, und ich habe noch ein Jetski im Vespa-Design gesehen. Also es gibt echt komisches Zeug hier, aber ich hab einen Scheibenwischer entdeckt für einen Helm.
Wow.
Ob man das jetzt braucht oder nicht, weiß ich nicht, aber
die Idee ist aber, glaube ich, gar nicht so neu. Also nee, ich kann mich erinnern, dass es immer wieder mal solche Versuche gab, das Visier sauber zu halten. Am Ende des Tages hat für mich immer ein Pinlock funktioniert und eine Gummilippe am Heldhandschuh. Und das ist ja dann auch okay.
Ja, aber ja, vielleicht, ich weiß nicht, ob du noch was Kurioses entdeckst heute, aber
Ich mach mich auf jeden Fall auf die Suche. Und klar, wie du ja auch gesagt hast, wenn du mit offenen Augen über die Messe gehst, springt dich einiges an. Die Zeit dafür musst du dir halt nehmen. Und dann ist es ein sehr, sehr abwechslungsreiches Erleben hier.
Ja, genau. Ich werde mir jetzt diese Sonderausstellung eben nochmal anschauen. Mhm. Das ist bestimmt noch eine kleine Besonderheit für dieses Jahr.
Ja, ich gehe jetzt zu Ducati und werde mir dann alles nochmal im Detail von Claudio Dominicali erklären lassen. Mhm. Das ist sicher auch spannend. Da wird man natürlich dann über die wirtschaftlichen Hintergründe noch tiefer sprechen können, was ich gerade im Zusammenhang mit den V2-Motorrädern erwähnt hatte. Ja, und da freue ich mich jetzt drauf, da Neues zu erfahren und noch ein bisschen Hintergründiges.
Okay. Dann danke, Uwe, dass du dir trotzdem die Zeit genommen hast, trotz deines engen Terminplans.
Sehr gern.
Und wie immer gibt's auf motorradonline.de, auf YouTube und natürlich auch in unseren Heften, da gibt's dann nochmal die ganzen Messeneuheiten, wir können hier gar nicht alles aufzählen, auch wenn man eben vieles übersieht. Und natürlich gibt's da dann auch Bildmaterial, hier muss man immer ein bisschen Fantasie spielen lassen.
Ja, wir haben ja jetzt auch viele Videos, unsere Kollegen, die Kameras bedienen und kommentieren, sind ja wild unterwegs. Also da kann man nur darauf hinweisen, geht bei uns auf die Homepage, guckt euch das an unter www.motorradonline.de oder auf unserem YouTube-Channel. Da gibt es Vielfältiges und da versuchen wir eben dieses dreidimensionale Erlebnis so gut wie möglich abzubilden, indem man halt um die Motorräder rumläuft und die genau abfilmt.
Ja. Und egal ob jetzt noch spontan nach Mailand reist oder schon für nächstes Jahr bucht, mein Fazit ist eigentlich wie jedes Jahr. Es ist laut, es wird voll und sowas, aber es ist trotzdem so, es lohnt sich. Also
ja, es lohnt sich, unterschreiben. Auch ein paar Tage vielleicht draus machen. Man kann hier auch grandios essen gehen, natürlich.
Das kann man auch.
Und das versüßt einem ja dann vielleicht so ein Messeerlebnis noch zusätzlich.
Ja. Okay, in diesem Sinne, danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Ciao.